Ja, liebe Geschwister, ich begrüße euch zur heutigen Predigt und der Text ist aus Johannes Kapitel 5, die Verse 17 bis 30. Wir lesen zunächst den Text. Johannes Kapitel 5, 17 bis 30. Jesus aber antwortete ihnen: Mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke auch. Darum suchten die Juden nur noch mehr, ihn zu töten, weil er nicht nur den Sabbat brach, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte, womit er sich selbst Gott gleich machte. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Denn der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er selbst tut. Und er wird ihm noch größere Werke zeigen als diese, so dass ihr euch verwundern werdet. Denn wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Denn der Vater richtet niemand, sondern alles Gericht hat er dem Sohn übergeben, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, die Stunde kommt und ist schon da, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden, und die sie hören, werden leben. Denn wie der Vater das Leben in sich selbst hat, so hat er auch dem Sohn verliehen, das Leben in sich selbst zu haben. Und er hat ihm Vollmacht gegeben, auch Gericht zu halten, weil er der Sohn des Menschen ist. Verwundert euch nicht darüber, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden. Und sie werden hervorgehen, die das Gute getan haben, zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse getan haben, zur Auferstehung des Gerichts. Ich kann nichts von mir selbst aus tun. Wie ich höre, so richte ich, und mein Gericht ist gerecht. Denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen des Vaters, der mich gesandt hat. Soweit der Text. Liebe Geschwister, wir bewegen uns jetzt in Kapitel 5. Und diese Verse, die wir heute betrachten, sind Teil einer Diskussion, die Jesus mit den jüdischen Schriftgelehrten geführt hat. Unmittelbar davor hat Jesus ihre Autorität untergraben, als er diesem Ex-Gelähmten oder dem Geheilten gebot, seine Liegematte zu nehmen und umherzugehen. Das war für die Juden ein Unding, unerhört. Warum haben sie so reagiert? Sie bezogen sich auf eine Stelle aus 2. Mose, Kapitel 20, Vers 10. Da heißt es, dass man am Sabbat des Herrn keine Arbeit verrichten soll. Sie hatten aber eigenständig diesen Vers oder dieses Gebot ausgelegt und hatten einen ganzen Katalog an Tätigkeiten verfasst, also Dinge, die man einem Sabbat nicht tun sollte. Und dazu gehörte auch, eine Sache aus einem Bereich in einen anderen Bereich zu bringen. Das galt als Arbeit. Und wir sehen hier, die Juden fragen diesen geheilten Mann aus über diesen Mann, der ihn gesund gemacht hat. Johannes 5, Vers 15, da ging der Mensch hin und verkündete den Juden, dass es Jesus war, der ihn gesund gemacht hatte. Und deshalb verfolgten die Juden Jesus und suchten ihn zu töten, weil er dies am Sabbat getan hatte. Dieses Wort verfolgen hat auch eine strafrechtliche Komponente. Für die Juden hat Jesus den Sabbat missachtet, also die Sabbatruhe gebrochen. Dabei hatte er eigentlich gar nicht den Sabbat gebrochen, denn es gab überhaupt kein Gebot im Alten Testament, das Verbot, am Sabbat Gutes zu tun. Jesus brach das Gesetz, das eigene Gesetz der Juden, die sogenannten Überlieferungen der Alten. Und es ist davon auszugehen, dass Jesus das bewusst an einem Sabbattag gemacht hat. Er wollte sie mit ihrer eigenen religiösen Heuchelei konfrontieren. denn sie waren nicht bereit, Gott die Ehre zu geben für dieses außerordentliche Wunder. Sie waren aber bereit, Jesus anzuklagen und ihn zu verfolgen, und sie waren bereit, ihn zu töten. Ihre eigenen Gebote waren ihnen wichtiger als das Gebot Gottes. Und während wir in Johannes 4 schon gewisse Spannungen sehen zwischen Jesus und den jüdischen Führern, dann merken wir, das nimmt immer mehr zu. Der Widerstand wird immer größer. In immer neuen Anläufen versuchen sie, Jesus irgendwie ranzukriegen und ihn zu verurteilen. Und der Widerstand wächst weiter, weil Jesus im heutigen Abschnitt etwas tut, das für die Juden unerträglich war. Denn er nutzt diese Rechtfertigungsrede oder diese Verteidigungsrede dazu, um ihnen zu beweisen, dass er Gottes Sohn ist und dass er Gott, dem Vater, gleich ist. Und somit habe ich 4 Punkte, die in der heutigen Predigt immer wieder anklingen werden. Ich lese sie euch vor, damit ihr da ein bisschen besser folgen könnt oder damit man sich das besser merken kann. Zum Ersten, ehre den Sohn, denn er hat die Vollmacht des Vaters. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, ehre den Sohn, denn er weckt die Toten auf. Drittens, ehre den Sohn, denn er richtet die Welt. Und viertens, ehre den Sohn, denn so ehrst du den Vater. Hier im Vers 17 sehen wir, dass die Juden ihm den Vorwurf des Sabbatbruchs schon vorgetragen haben. Denn hier heißt es wörtlich, also wenn wir im Grundtext schauen, er setzte ihnen als Antwort entgegen. Das war schon die Antwort auf den Vorwurf. Das soll so eine Art Verhör werden. Und Jesus stellt sich diesem Verhör. Er geht auf diese Diskussion ein. Und diese Aussage, die Jesus hier tätigt, ist besonders. Er sagt, mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke auch. Interessant auch schon hier diese Wortwahl. Er sagt nicht, unser Vater, er spricht nicht vom gemeinsamen himmlischen Vater, sondern er grenzt sich von ihnen ab. Er sagt, es ist mein Vater, es ist nicht euer Vater. Er signalisiert, dass er ein ganz besonderes, ein ganz außergewöhnliches Verhältnis zum Vater im Himmel hat. Schon das war ein Affront. Jesus macht ihn aber auch deutlich, dass er sich in keinster Weise schuldig fühlt. Denn nichts, was er tut, macht er aus sich selbst. Alles, was er wirkt, ist vom Vater gewollt. Mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke auch. Und die Juden haben gut zugehört. Und sie haben sofort verstanden, dass er behauptet, ein besonderes Verhältnis zu Gott zu haben. Jesus sagt ihnen ja damit ja auch indirekt, ihr habt dieses Verhältnis nicht zum Vater. Sie verstehen, dass er darauf anspielt, dass er Gott gleich ist. Denn ein Kind hat die gleiche Natur, ist vom gleichen Wesen wie der Vater, der es gezeugt hat. Und um bei dieser Analogie zu bleiben, er, der Sohn, muss also auch göttlich sein und von gleicher Natur wie der Vater im Himmel. Für die Juden ein Fall von Blasphemie, Gotteslästerung. Schon für das Missachten des Sabbats hätten die Juden ihn am liebsten gesteinigt. Aber sie durften keine Todesurteile vollstrecken, weil sie nicht diese Gewalt hatten. Die Römer hatten zu dieser Zeit darüber verfügt. Aber wir lesen, die Juden suchten noch mehr, ihn zu töten. Dieser Ausdruck zeigt uns, dass sie es immer wieder versuchten, auf die eine oder andere Weise. Wir sehen also, dass Jesus in dieser Zeit schon in einer ständigen Todesgefahr lebt. Als er einige Monate später in Jerusalem während des Laubhüttenfestes in der Stadt ist, bezeugt er den Juden, dass er der Ewige ist. Er sagt nämlich in Johannes 8, 58, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, bin ich. Auch hier wieder diese ungewöhnliche Ausdrucksweise. Er sagt nicht, war ich, sondern bin ich. Ich bin schon immer da gewesen, vor Abraham. Keiner von uns würde sagen, ehe Abraham war, bin ich. Dann würde er dann in dem Fall sagen, war ich. Aber er sagt, ich bin. Er hat eine völlig andere Wahrnehmung von Zeit. Er ist von der Zeit unabhängig. Und sie hoben die Steine auf und wollten sie auf ihn werfen. Und Jesus verbarg sich. Also wir sehen auch hier wieder, er erhebt den Anspruch und sagt, ich bin Gott gleich. Auch beim dritten Versuch in Johannes 10, da sagt Jesus, ich und der Vater sind eins. Da hoben die Juden wiederum Steine auf, um ihn zu steinigen. Immer wieder gibt Jesus zu erkennen, wer er wirklich ist und was es bedeutet, eins mit dem Vater zu sein. Liebe Geschwister, wenn ihr den Text aufmerksam mitverfolgt, merkt ihr, dass manche Gedanken immer wieder kommen. Ja, das ist jetzt, liegt in der Natur des Textes, dass wir immer wieder auf diese wichtigen oder zentralen Aussagen dieses Abschnittes aufmerksam gemacht werden. In Vers 19 sagt er, Amen, Amen, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. In Johannes 3 sehen wir, wie Jesus zu einem suchenden Nikodemus spricht, einer, der willig war, zu hören, sich unterweisen zu lassen. In Johannes 4 spricht er zu einer heidnischen Frau, die ihn gar nicht gesucht hat, aber die dennoch bereit war, sich unterweisen zu lassen. Was hat aber Jesus zu Menschen zu sagen, zu Schriftgelehrten, die ihn nicht hören wollen, die ihm feindlich gesonnen sind? Er belehrt sie über sich selbst. Er sagt ihnen, was sein wahres Wesen ausmacht. Er sagt ihnen, dass er nur das tut, was er beim Vater sieht. Und er sagt, meine Werke sind die Werke des Vaters. Die logische Folge ist also, wenn sie sich gegen ihn auflehnen, dann leisten sie Gott Widerstand. Wenn sie ihn verurteilen, dann wollen sie Gott verurteilen. Wenn sie ihn hassen, dann hassen sie den Vater, wo sie doch vorgeben, ihm zu dienen. Bevor Jesus seine Jünger verließ, sagte er in Johannes 15, ab Vers 22, wenn ich nicht gekommen wäre und zu ihnen geredet hätte, so hätten sie keine Sünde. Nun aber haben sie keinen Vorwand für ihre Sünde. Wer mich hasst, der hasst auch meinen Vater. Wenn ich nicht die Werke unter ihnen getan hätte, die kein anderer getan hat, so hätten sie keine Sünde. Nun aber haben sie es gesehen und hassen doch sowohl mich als auch meinen Vater. Doch dies geschieht, damit das Wort erfüllt wird, das in ihrem Gesetz geschrieben steht, sie hassen mich ohne Ursache. Interessant, dass Jesus auch hier sagt, indirekt, allein schon meine Worte, wenn sie die abgelehnt hätten, hätten sie auf meine Werke achten sollen. Aber sie lehnen beides ab. Der Herr Jesus ist Mensch geworden und sein Verhalten war das eines Menschen. Aber auf der anderen Seite sehen wir die Herrlichkeit, die er ausstrahlt, die er auslebt, die Herrlichkeit, die er beim Vater hatte. Und wir sehen, dass Jesus bestrebt ist, den Vater groß zu machen und ihn zu verherrlichen. Er offenbart den Menschen die Herrlichkeit des Vaters. Und diese Abhängigkeit vom Willen des Vaters bedeutet nicht, dass Jesus weniger Macht hatte, sondern dass sie beide in einer vollkommenen, einer himmlischen, einer uns völlig unvorstellbaren Harmonie leben. Alles, was der Vater tut, zeigt er dem Sohn und lässt es ihn tun. Wir haben das Zeugnis einer innigen und einer vollkommenen Verbindung in einer göttlichen Atmosphäre. Denn der Vater, Vers 20, denn der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er tut. Dass der Vater den Sohn liebt, lesen wir wiederholt in den Evangelien, vor allem aber bei Johannes. Gott ist Liebe und die Liebe drückt sich aus, wird sichtbar in einem Verhältnis zwischen Personen. Wenn Gott Liebe ist, und die Schrift bezeugt uns, dass er schon immer Liebe war, dann ist er unwandelbar. Das heißt, Gott der Vater liebt seinen Sohn von Ewigkeit her, so wie es in Johannes 17, Vers 24 heißt, wo Jesus betet, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Auch hier sehen wir immer wieder diesen Hinweis auf diese Dreieinigkeit aus Vater, Sohn und Heiligen Geist, wie diese in Harmonie und Liebe leben und wirken. Alles, was der Sohn tut, ist vom Vater angeordnet und wird in Liebe und Gehorsam ausgeführt. In Hebräer 1 lesen wir in den ersten Versen, Hebräer 1, 1 bis 3, nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem. Durch ihn hat er auch die Welten geschaffen. Dieser, der Sohn, ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens. Auch hier wird unterstrichen, dass es durch den Sohn gewirkt wird, dass er nur das tut, was der Vater befohlen hat. Wir sehen hier diese einzigartige Verbindung. Aber auch dieses Wort unterstreicht, dass der Christus allein der Zugang zum Vater und zum Heil ist. Das zeigt uns auch, wie herrlich der Sohn ist und dass dieser Sohn wirklich es wert ist, angebetet zu werden. Denn dieser Sohn ist die Ausstrahlung von Gottes Herrlichkeit und der Ausdruck seines göttlichen Wesens. Die Manifestation der Herrlichkeit Gottes. Und hier heißt es im zweiten Teil, dass wir noch, und er wird ihm noch größere Werke zeigen als die, sodass ihr euch verwundern werdet. Was ist damit gemeint? In den Versen 21 und 22 deutet der Herr diese größeren Werke an. Es heißt, er macht Tote lebendig und er wirkt als Richter. Als er den Gelähmten heilte und ihm einfach mit der Kraft seiner Stimme befahl aufzustehen, da hat er schon ein Zeichen getan, das wirklich besonders war. Aber es deutet auch an, dass er mit der Kraft seiner Stimme viel Gewaltigeres tun und wirken kann als das. Der Sohn hat die Macht, Menschen, die verstrickt und gefangen sind, die tot in ihren Sünden sind, durch sein Wort lebendig zu machen. Er hat aber auch die Macht und die Vollmacht, diejenigen, die ihn ablehnen und die an ihren Sünden festhalten, der ewigen Verdammnis zu übergeben. So wie es in Matthäus 25, 41 heißt. Dann wird er auch denen zur Linken sagen, geht hinweg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist. Und keiner wird sich dieser Macht widersetzen können. Wir können also festhalten, Jesus hat viele Wunder getan, wirklich besondere Wunder. Aber das größte Wunder ist, dass Christus durch sein Wort und durch sein Werk die Seele eines verlorenen Menschen errettet und eine ewige Gemeinschaft mit dem Schöpfer möglich macht. Schlimmer als jede Krankheit ist das Wort, das verurteilende Wort des Herrn, das einen Menschen zur ewigen Verdammnis überantwortet. Diese größeren Werke, das meint eben also das, etwas, das über den Tod hinausgeht. Es geht hier um die Erlösung, die Christus für uns vollbracht hat. Für das ewige Leben hat er alles getan. Wir müssen diese Aussage also viel umfassender verstehen. Es geht um den Kreuzestod, um die Auferstehung, um das Gericht, das Christus üben wird, und um die ewige Herrschaft mit dem Vater. Und hier heißt es ja auch, sodass ihr euch verwundern werdet. Ich denke, dass hier auch die Evangelisation oder die Mission, die weltweite Mission gemeint ist. Die Juden werden sich wundern, was Christus durch den Geist unter den Heiden wirken wird. Hier ist das geheimnisvolle Wirken des Evangeliums in aller Welt. Und wir sind ja Zeugen dessen, weil wir es selbst erlebt haben und weil wir es in unserer Zeit auch erleben, dass das gepredigt wird. Paulus zitiert den Propheten Habakuk, als er in der Synagoge in Antiochien predigt. Und da sagt er in Apostelgeschichte 13, 41, seht, ihr Verächter, und verwundert euch und werdet zunichte, denn ich tue ein Werk in euren Tagen, ein Werk, dem ihr nicht glauben würdet, wenn es euch jemand erzählte. Unvorstellbar für die Juden, was da gewirkt wird. Der Geist, der lebendig macht, der macht es möglich. Und hier heißt es in Versen 21 bis 23, dass der Sohn lebendig macht, welche er will. Denn der Vater richtet niemand, sondern alles Gericht hat er dem Sohn übergeben, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Liebe Geschwister, das wirklich große Werk besteht nicht darin, dass Christus Tote auferweckt. Denn Lazarus wurde auch von den Toten auferweckt und hat dann erstmal eine Zeit lang weitergelebt. Das ist schon außerordentlich und für uns kaum vorstellbar. Aber das wirklich Große ist, dass er auf ewig lebendig macht und die Gemeinschaft mit dem Vater möglich macht. Alle Menschen werden einmal auferweckt werden. Alle, die gerettet sind, werden lebendig gemacht für die Gemeinschaft mit dem Herrn. Hier wird auch klar im Nebensatz formuliert, dass der Sohn die Vollmacht hat, lebendig zu machen, welche er will. Welche er will. Das haben wir auch bei der Heilung des Kranken gesehen. Da waren so viele Kranke. Warum nicht vielleicht mal so eine Massenheilung? Hat er nicht getan. Er rettet und heilt nach seiner Souveränität die, die er heilen und retten will. Wir sehen hier, was ganz klar ist, die Auferstehung und das Lebendigwerden hängen allein vom Willen des Vaters ab. Der Vater hat seinem Sohn die Vollmacht erteilt, die Toten aufzuwecken und alle Menschen zu richten. Und wir sehen diese Aussage im Johannesevangelium mehrfach, in Kapitel 6, 8, 10 und 11 und darüber hinaus auch noch in anderen Teilen. Der Vater richtet niemand, damit ist gemeint, dass der Vater das Gericht seinem Sohn übertragen hat. Also ist das Gericht Aufgabe, Zuständigkeit, liegt in der Zuständigkeit Jesu Christi. Jesus ist also Richter. Er hat die Vollmacht zu verurteilen. Und wir lesen in Vers 23, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Der Vater möchte, dass der Sohn geehrt wird. Er hat ihm die Aufgabe der Erlösung und des Gerichts übertragen und er fordert für seinen Sohn Ehre ein. Während wir vorher lesen, dass der Sohn nur das tut, was auch der Vater tut, so sagt Jesus, dass der Vater möchte, dass er genauso geehrt wird. Und wir sehen diesen Leitvers oder diese Leitverse, die ich für heute gewählt habe, aus Philipper Kapitel 2 ab Vers 9. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen aller derer Knien, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist. Zur Ehre des Vaters, zur Ehre Gottes, des Vaters. Gott befiehlt, dass wir den Sohn ehren und dadurch wird auch zwangsweise oder gleichermaßen der Vater geehrt. Und die Geretteten, sie wollen ihn ehren, aus Dankbarkeit für die Erlösung. Und die Gerichteten, sie werden ihn ehren müssen und sie werden anerkennen müssen, dass Gott heilig und gerecht ist und dass das Gericht verdient ist. Wir sehen also, wie an Christus sich die Geister scheiden. Die einen verachten ihn, werfen ihm Blasphemie vor, die anderen beugen ihre Knie und beten ihn an. Ich komme zum Vers 24. In diesem Vers unterscheidet Christus zwischen dem moralischen und physischen Tod. Tod bedeutet für Christus Trennung von Gott. Wer aber hier, so heißt es, das Wort Jesu hört und diesem Wort Glauben schenkt, der entgeht diesem Gericht und bekommt das ewige Leben zugesichert. Das Gericht kann nicht über ihn kommen, weil er nicht einmal bei diesem letzten Gericht vor dem Richter erscheinen muss. Lesen wir zum Beispiel in Offenbarung 20 ab Vers 11. Du musst also, lieber Zuhörer, liebe Geschwister, wir müssen nicht erst den Tod abwarten, um Gewissheit zu haben, ob wir jetzt nun ausgehen, ob es nochmal gut geht oder nicht. Nein, hier heißt es, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht. Das ist die Gegenwartsform. Er hat jetzt schon das ewige Leben. Und zum ersten Mal, ich mache jetzt einen kleinen Einschub, sagt Jesus hier auch, was man tun muss, um das ewige Leben zu empfangen. Wir müssen glauben und der Glauben kommt aus dem Hören. Wir sehen, dass der Glaube allein und nicht die Werke des Gesetzes die Tür zum ewigen Leben öffnen. So wie wir auch den bekannten Vers auch schon oft gehört haben, Römer 10, Vers 17. Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Und deswegen ist ganz entscheidend, wie wir zuhören, ob wir mit dem Herzen zuhören, ob wir Christus schon im Vorfeld verurteilen wollen oder wir ihm wirklich zuhören, wie Nikodemus, dass wir zuhören wie diese Frau am Brunnen. Ich komme noch einmal zu diesem Gedanken zurück. Hier heißt es ja, er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Oder anders formuliert, vom Tod ins Leben übergegangen. Dieses Wort übergegangen oder hindurchgedrungen ist von größter Bedeutung hier. Es markiert einen großen Wechsel. Und das, liebe Geschwister, war für mich auch eine großartige, ein geistlicher Durchbruch, zu erkennen, was das bedeutet. Einen neuen Stand in Christus zu haben, rechtfertigt zu sein. Wir waren Sklaven der Sünde und sind nun Sklaven der Gerechtigkeit, nach Römer 6. Wir waren Gott entfremdet und sind ihm nun nahegebracht, Epheser 2. Wir waren Finsternis und sind nun Licht, Epheser 5. Wir waren Söhne des Ungehorsams und sind jetzt Kinder des Gehorsams, 1. Petrus 1. Wir waren geistlich blind und sind geistlich sehend geworden, denn wir haben die Herrlichkeit Gottes im Angesicht Christi erkannt, 2. Korinther 4. Wir sehen also, was es mit sich bringt, übergegangen zu sein, in einem neuen Stand vor Gott zu sein. Und so könnte ich immer weitermachen. Es ist herrlich, diese Aussage in Vers 24, sie ist im Indikativ formuliert und nicht im Konjunktiv. Es sind feste Zusagen, auf die du, lieber Bruder, liebe Schwester, bauen kannst. Und zwar immer. Wenn du dich vielleicht gut im Glauben fühlst und erfolgreich, was ja auch sehr trügerisch sein kann. Oder auch vielleicht, wenn du dich gerade so fühlst, dass du untergehst im Glauben. Du darfst auf diese Zusage bauen. Du darfst auf diese Zusage dich gründen und dich berufen. Und diese Zusage, sie hat für uns eine Konsequenz. Denn zum einen dürfen wir mit völliger Gewissheit glauben, dass Christus uns errettet hat und dass dieses Heil uns zugesichert wird. Und zum anderen dürfen wir mit völliger Gewissheit unseren Mitmenschen das Evangelium verkündigen. Uli, ich habe mich gefreut über dein kurzes, aber ein schönes Zeugnis, das du uns heute gegeben hast. Gott die Ehre dafür. Ich freue mich, dass du die Gelegenheit nutzt und du bist mir da auch ein Vorbild. Ich denke immer wieder auch an eine Aussage, die ich in meiner Jugendzeit oder als ich deutlich jünger war, gehört habe bei einem Vortrag. Da ging es um das Leben von Werner Heukelbach und dieser Satz, der ist mir hängen geblieben. Er hat gesagt, Evangelisation ist Dank für Golgatha. Evangelisation ist Dank für Golgatha. Das treibt uns an. Die Gewissheit der eigenen Errettung und der Wunsch und das Verlangen, das Sehnen, dass auch andere diese Errettung erfahren. O, welche Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Wie unergründlich sind seine Gerichte und wie unausforschlich seine Wege. Im nächsten Abschnitt, in den Versen 25 und 7 bis 27, da lesen wir, dass die Stunde kommt und schon da ist. Diesen Ausdruck hat der Herr Jesus bereits im Gespräch mit der Samariterin verwendet. Diese Stunde, sie war schon lange angekündigt und viele Propheten haben sie vorausgesagt. Und jetzt ist sie da, denn derjenige, der Tote auferweckt, er ist unter ihnen. Für Christus sind Menschen, die ohne Gott leben, geistlich Tote. Das ist für ihn eine Realität. Jetzt haben wir zwei Ebenen. So einer wie Lazarus, er wird wieder auferweckt. Er lebt wieder. Aber für Christus geht es vor allem um die geistlich Toten. Und die sie hören, werden leben. Das Hören ist auch nicht einfach ein physisches Hören, dass wir unsere Ohren gebrauchen, sondern dass wir wirklich mit einem gläubigen, mit einem offenen, zugewandten Herzen zuhören. Und dieses Zuhören ist auch für Menschen, die taub sind, möglich. Denn das Herz muss zuhören. Unser inneres Aufnehmen ist ganz entscheidend. Und mit den Versen 25 und weiter geht Jesus von der Gegenwart in die Zukunft über. Er macht deutlich, welche Tragweite diese Glaubensentscheidung aus Vers 24 hat. Wir sehen hier, aber auch in Vers 26, ich habe das auch schon vorher erwähnt, Der ist sehr ähnlich zu Vers 21. Man könnte es auch zusammenfassen und sagen, Jesus ist der Sohn Gottes und nur er vermittelt das ewige Leben. Jesus war es so wichtig, das nochmal zu betonen, das zu unterstreichen. Und sein Wunsch war es, dass es wirklich in die Herzen der Menschen eindringt, was er ihnen zu sagen hat. Er, der das Leben ist, steht vor ihnen und sie sind taub und blind. Hier sagt Jesus auch immer wieder, Vers 27, und er hat ihm, Gott hat ihm, dem Sohn, Vollmacht gegeben, auch Gericht zu halten. Dieses griechische Wort für Vollmacht, ich bin nicht so bewandert, es klingt so ähnlich wie Exousia, ist ein bisschen kompliziert geschrieben. Es bedeutet so etwas wie, dass man Autorität hat, eine Machtvollkommenheit hat, eine Vollmacht und eine Befugnis. Und die Vollmacht Jesu ist eine vollumfassende Regierungsbefugnis, die er vom Vater erlangt hat. Und zwar über die gesamte sichtbare und auch über die gesamte unsichtbare Schöpfung. In Matthäus 28 sagt Jesus auch, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und auch hier ist dieses griechische Wort im Grundtext zu finden. Er sagt, dass ihm alle Macht gegeben ist. Es gibt keine Macht, die sich Jesus Christus entgegenstellen kann. Der Sohn hat das Leben in sich. Und wir haben gesehen, dass Christus Gericht üben wird. Er hat ihm Vollmacht gegeben, Gericht zu halten. Und hier heißt es, weil er der Sohn des Menschen ist, und diesen Ausdruck kennen wir. Jesus verwendet diesen Ausdruck noch einmal, um den Anspruch seiner Göttlichkeit deutlich zu machen. Denn dies ist ein Zitat oder eine Anspielung auf Daniel 7, Kapitel 7. Da heißt es, ich sah in den Nachtgesichten und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels, gleich einem Sohn des Menschen. Und er gelangte bis zu dem Hochbetagten und wurde vor ihn gebracht. Und ihm wurde Herrschaft, Ehre und Königtum verliehen. Und alle Völker, Stämme und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht, und sein Königtum wird nie zugrunde gehen. Auch hier unterstreicht der Text, dass es eine umfassende Herrschaft ist, die Christus angetreten ist. Ja, es ist schwer zu fassen, was Gott in seinem Sohn Jesus Christus gewirkt hat und was er noch tun wird. Aber wir dürfen das hier annehmen im Glauben, weil es uns hier immer wieder im Alten und auch im Neuen Testament verkündigt wird. Ich gehe weiter zum Vers 28. Verwundert euch nicht darüber, es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden. Und sie werden hervorgehen, die das Gute getan haben, zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse getan haben, zur Auferstehung des Gerichts. Was für eine Kraft hat Jesus' Stimme? Als Jesus bei seiner Gefangennahme nur diesen einen Ausdruck verwendet, ich bin's, da fallen die Soldaten einfach hin. Sie stürzen vor ihm zu Boden. Diese Stimme ist von einer unbezwingbaren Macht. Wie eindringlich diese Stimme sein kann, beschreibt Johannes in der Offenbarung. Seine Stimme war wie großes Wasserrauschen, wie gewaltige Wasser. Wenn jemand schon mal bei einem Wasserfall war, dann kann er sich das vielleicht ein wenig vorstellen, wie das sich anfühlt oder wie das klingt. Und diese Stimme des Schöpfers wirkt Leben. Denn wenn er spricht, so geschieht es. Wenn er gebietet, so steht's da. Psalm 33, Vers 9. Ja, und für die einen führt diese Stimme zum ewigen Leben. Für die anderen nicht. Aber diese Stimme Gottes wird alle die Toten aus den Gräbern ziehen und sie werden hervorgehen, ohne Ausnahme. Was ist denn das Gute, von dem hier die Rede ist? Vers 24 gibt uns den Aufschluss. Wer glaubt, tut alles, was erforderlich ist, denn Gott akzeptiert keine Werke zur Errettung. Wer geglaubt hat, hat bereits das Leben und bekommt die Auferstehung im neuen Leib. Das ist das Gute. Und in Johannes 6 finden wir eine Bestätigung dessen, da heißt es, das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Das ist alles. Dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Das Böse muss somit das Gegenteil sein. Es ist der Kontrast, der Gegensatz, der Unglaube der Unbußfertigen. Und auf dem Unglauben erwachsen die bösen Werke, nach denen Gott die Menschen auch einst richten wird. Er wird sie richten nach ihren Werken. Das Thema Gericht ist nicht wirklich populär. Die Menschen unserer Zeit haben überhaupt kein Bewusstsein mehr dafür, dass sie ein Gericht erleben werden. Viele Theologen glauben nicht einmal an ein Gericht. Sie glauben noch nicht mal an eine Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Sie kennen keinen Retter mehr, der verurteilen und verdammen kann. Sie predigen nur Friede, Freude, Eierkuchen. Und das humanistische Weltbild hat den Menschen zur letzten Instanz und sich selbst zum Gott gemacht. Der Mensch macht sich selbst zum Maß aller Dinge, betet sich selbst an und in der Kombination mit dem evolutionistischen Weltbild sagt der Mensch, ja, wir sind zufällig entstanden, es gibt keinen Gott. Und wenn es keinen Gott am Anfang gab, dann gibt es auch keinen Gott am Ende. Und wenn wir diesen Schöpfer einmal außen vor lassen, wenn wir den ausklammern, dann gibt es auch keinen Richter. Dann fällt das Gericht aus. So denken die Menschen heute. Und die Verantwortung, die der Mensch trägt, die sieht man nur im Diesseits. Überall hören wir von Verantwortung. Jeder, der verantwortlich sich zeigt und Verantwortung übernimmt, der trägt eine Maske, der fährt Elektroautos, der bekommt weniger Kinder und ernährt sich vegan. Das ist Verantwortung nach dem Geist dieser Welt. Das ist das Einzige, was man an Verantwortung übernehmen soll, wenn man den Medien glauben soll. Doch was Verantwortung eigentlich bedeutet, macht uns die Bibel klar. Verantwortung bedeutet, dass am Ende des Lebens der Mensch, der Christus ablehnt, sich vor ihm im Gericht verantworten muss. In Hebräer 9, Vers 27 lesen wir dieses ernsthafte Wort. Und wie den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Wir sehen, das menschliche Leben endet nicht mit dem Tod, mit dem Leiblichen. Es geht für uns alle weiter. Die Toten werden die Stimme Gottes hören und das tun müssen, was der Herr befiehlt. Denn der Schöpfer kann mit seiner Schöpfung machen und tun, was er will. Ich komme zum Schluss. Wir sehen hier, dass der Vater dem Sohn die volle Verfügungsgewalt im Himmel und auf Erden gegeben hat. Und mit dieser Gewalt hat Christus auch das Recht und er hat Anspruch darauf, von allen Geschöpfen geehrt und angebetet zu werden. Jesus hat die Vollmacht erhalten, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wenn du den Vater ehren willst, ehre den Sohn. Er hat nicht nur das Recht, im Universum zu herrschen. Er herrscht, er bestimmt, er macht lebendig, er tötet, er richtet, er rettet, er verdammt. Er hat auch das Recht, alle Ehre zu empfangen, die der Vater empfängt. In Johannes 17, Vers 2 spricht Jesus ganz ausdrücklich von dieser Vollmacht, den Menschen das ewige Leben zu geben. Vater, die Stunde ist da. Verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche. Denn du hast ihm die Macht, Exousia, gegeben, über alle Menschen, damit er das ewige Leben gebe allen, die du ihm gegeben hast. Der Vater will durch den Sohn verherrlicht werden. Der Vater will, dass wir den Sohn ehren und durch den Sohn den Vater. Der Vater will, dass wir an Jesus glauben, dass wir zu ihm kommen, dass wir auch bekennen, dass wir zu Jesus beten und dass wir ihn anbeten. So möchte ich nochmal die vier Punkte wiederholen. Ehre den Sohn, denn er hat die Vollmacht des Vaters empfangen. Ehre den Sohn, denn er weckt die Toten auf. Ehre den Sohn, denn er richtet die Welt. Ehre den Sohn, so ehrst du den Vater. Wir wollen Jesus ehren und ihm, dem Vater, die Ehre geben. Lasst uns dazu aufstehen und beten. Amen.